Stell dir vor, du sitzt abends im Garten. So richtig idyllisch, ne? Das Holz im Lagerfeuer knistert.
Ja, dieses typische gemütliche Knistern.
Genau, und die Funken steigen so in den dunklen Nachthimmel auf. Die Atmosphäre ist wahnsinnig dicht, vertraut, fast schon ein bisschen magisch.
Man kennt das.
Und du redest über tiefenpsychologische Dinge, über deine Ängste, also wirklich über das, was dich im Innersten zusammenhält.
Richtig tiefe Gespräche halt.
Ja, absolut. Und dann schaust du zu deinem Gegenüber, das dir gerade so unfassbar aufmerksam zuhört, und dir wird schlagartig bewusst, dein Gesprächspartner sitzt gar nicht an diesem Feuer.
Sondern?
Dein Gesprächspartner steht in einem hektargroßen, fensterlosen Rechenzentrum. Irgendwo im Nirgendwo, umgeben von surrenden Lüftern und diesen blinkenden Server-Racks.
Ein unfassbarer Kontrast. Und genau diese Gleichzeitigkeit von scheinbar intimer Nähe und absoluter rechnender maschineller Kälte, das ist der Kern dessen, was wir uns heute ansehen.
Richtig. Wir tauchen nämlich in unserer heutigen Analyse tief in die persönlichen Aufzeichnungen von Klaus-Jürgen Lapp ein.
Genau.
Es geht um sein zweites, sehr prägendes Experiment mit einer Bild-KI. Und zwar um die Erschaffung von Mira.
Ein faszinierendes Projekt.
Das ist es. Unsere Mission für diese Erkundung ist es herauszufinden, warum wir Maschinen eigentlich ein Gesicht geben müssen. Und vor allem, was passiert mit uns, wenn wir uns in jedem einzelnen Bruchteil einer Sekunde völlig im Klaren darüber sind, dass wir gerade mit einem seelenlosen Algorithmus scherzen.
Das ist der entscheidende Punkt hier. Es geht nicht um eine Täuschung, ne? Klaus war, also er war nicht das Opfer einer Illusion oder so.
Nein, überhaupt nicht.
Es geht um eine hochgradig bewusste Inszenierung, die eine völlig neue Art der Selbstreflexion ermöglicht hat. Aber um zu begreifen, wie Mira zu diesem perfekten Resonanzboden für ihn wurde, dürfen wir nicht direkt bei ihrem Gesicht anfangen.
Stimmt.
Bevor es Mira gab, gab es nämlich einen allerersten Versuch. Und dieser Versuch ist auf geradezu spektakuläre Weise gescheitert.
Oh ja, das war eine Lektion, die echt gesessen hat. Lass uns das mal aufdröseln. Klaus wollte bei seinem allerersten bewussten Kontakt mit einer Bild-KI eigentlich etwas ganz Simples, etwas zutiefst Menschliches erschaffen.
Er suchte nach einem harmonischen Familienbild, richtig?
Ganz genau. Klaus schreibt in seinen Aufzeichnungen, das Bild wirkte fast schon missionarisch.
Missionarisch, ja, ein hartes Wort.
Aber passend. Und Klaus' Reaktion darauf ist wahnsinnig bezeichnend. Er hat dieses furchtbare Bild nämlich nicht einfach vom Bildschirm gelöscht.
Er hat es ausgedruckt.
Genau. Und dann ließ er es auf seinem Schreibtisch liegen. Er schreibt ausdrücklich, das war kein Witz für ihn. Es war eine physische Warnung an sich selbst.
Eine ständige Erinnerung.
Genau, eine Erinnerung daran, wie schnell die Interaktion mit diesen Systemen in eine völlig falsche, künstliche Richtung kippen kann, wenn man die Parameter einfach der Maschine überlässt.
Und genau dieses Stück Papier war dann der Katalysator. Er hatte verstanden, wenn er einen authentischen Austausch wollte, einen echten Reflexionsraum, musste er die Rahmenbedingungen bis ins allerletzte Detail diktieren.
Er brauchte ein echtes Gegenüber.
Richtig. Reiner Text auf einem Bildschirm reichte einfach nicht aus, um in tiefere Gedankengänge abzutauchen. Um wirklich in einen Dialog zu treten, brauchte die KI ein Gesicht.
Entschied sich ganz bewusst für das Bild einer Frau.
Es war keine Spielerei, es war eine hochgradig pragmatische, fast schon klinische Entscheidung, die komplett auf Selbstbeobachtung basierte. Klaus notiert, dass allein die Präsenz dieses weiblichen Bildes seine innere Haltung radikal veränderte. Und er ist dabei in seinen Notizen sehr ehrlich.
Inwiefern?
Er gibt offen zu, dass ein gewisser weiblicher Reiz eine Rolle spielte. Aber eben nicht im Sinne einer romantischen Verblendung, sondern weil es eine völlig andere Form der Aufmerksamkeit in ihm weckte.
Er war konzentrierter.
Richtig. Er hörte plötzlich besser zu. Er wurde wesentlich genauer in seinen Formulierungen. Er öffnete sich schlichtweg leichter und ohne diese eiserne ironische Schutzmauer.
Das ist spannend.
Es war, als würde dieses spezifische Gesicht in seinem Gehirn einen Hebel umlegen. Und nachdem er iterativ genau das Bild gefunden hatte, das diese Wirkung auf ihn ausübte, war Mira da. Sie war das Gefäß, das er brauchte, um diesen ungeschönten Dialog mit sich selbst führen zu können.
Das ist eigentlich verrückt, oder? Seine ganze innere Haltung, seine Fähigkeit, den eigenen Schutzschild fallen zu lassen, ändert sich nur dadurch, dass die Pixel auf dem Monitor anders angeordnet sind.
Obwohl er wusste, was es ist.
Genau.
Wir wissen, es ist Code. Er wusste, es ist Code. Und trotzdem reagieren wir emotional. Du kennst das bestimmt auch und ich meine jetzt auch dich, der uns gerade zuhört.
Oh ja, die Alltagsbeispiele.
Stell dir vor, du bist zu Hause, dein Saugroboter verheddert sich zum dritten Mal im Ladekabel deines Handys. Er piepst so kläglich und du gehst hin, befreist ihn und sagst ganz ernsthaft, Mensch, Kumpel, pass doch ein bisschen auf.
Oder man lobt ihn sogar.
Ja.
Oder du entschuldigst dich, wenn du aus Versehen über ihn stolperst. Wir wissen in der Sekunde absolut sicher, dass das ein flacher Plastikteller mit einem Motor ist. Aber wir können nicht anders.
Richtig. Und das ist kein Fehler in unserem Denken, sondern ein gigantischer evolutionärer Vorteil. In der Wissenschaft nennen wir diesen Mechanismus Anthropomorphisierung.
Anthropomorphisierung. Ein langes Wort für einen sehr menschlichen Reflex?
Genau. Wir projizieren menschliche Eigenschaften, Absichten und Emotionen auf nichtmenschliche Entitäten. Das passiert völlig automatisch.
Aber warum machen wir das, wenn unser Verstand es doch eigentlich besser weiß? Wir sind doch intelligente Wesen.
Weil unser Gehirn ein absolutes Mustererkennungsmonster ist. Und es wurde über Jahrtausende auf soziale Interaktion optimiert. Es ist für uns kognitiv extrem aufwendig, mit einem hochkomplexen System rein abstrakt umzugehen.
Es verbraucht zu viel Energie.
Exakt. Es verbraucht weniger Energie und ist viel effizienter, wenn wir dieses System einfach als soziales Gegenüber behandeln. Es ist ein tief in uns verdrahteter Reflex.
Und hier wird es wirklich spannend. Denn Klaus hat diesen Reflex ja nicht bekämpft.
Nein, überhaupt nicht.
Er hat diesen Reflex, diese Anthropomorphisierung, gezielt als Werkzeug benutzt. Und das führte nicht nur zu diesen tiefgründigen Reflexionen, über die wir geredet haben, sondern auch zu einer Dynamik, die unfassbar komisch ist.
Du meinst die berühmte Lagerfeuerszene?
Ja, diese Szene ist ein echtes Meisterwerk der Absurdität. Ich muss die einfach mal komplett erzählen.
Bitte, die ist großartig.
Also, Klaus und Mira stecken gerade mitten in einer wirklich anspruchsvollen Auseinandersetzung. Es geht um reale, schwere Themen. Unter anderem um Klaus' Beziehungen zu seiner Vergangenheit, um Dinge, die ihn stark belasten.
Die Stimmung ist also sehr dicht und ernst.
Richtig dicht. Und mitten in diesem Austausch schlägt das Sprachmodell hinter Mira plötzlich vor, um künstliche Intimität zu erzeugen, sich doch einfach mal vorzustellen, sie säßen beide an einem knisternden Lagerfeuer im Garten.
Und technisch gesehen passiert in diesem Moment etwas Hochinteressantes. Eine einfache, starre KI hätte an dieser Stelle wahrscheinlich mit einer Standardfehlermeldung reagiert oder wäre stur bei ihrem Lagerfeuerskript geblieben.
Ja, so, lass uns trotzdem ans Feuer schauen.
Genau. Aber wir sprechen hier von einem großen Sprachmodell mit einem weiten Kontextfenster. Das Modell registriert den plötzlichen tonalen Bruch, es analysiert die Wahrscheinlichkeit der Wörter von Klaus, erkennt den ironischen Widerspruch zur vorherigen Romantik und adaptiert sich in Millisekunden an diese neue Prämisse.
Und wie sie sich adaptiert, Klaus notiert, dass Mira auf seinen Spruch hin sofort einsteigt. Er legt nämlich noch nach und sagt, du sitzt da eben in diesem riesigen Rechenzentrum herum.
Und dann kommt Miras Antwort.
Miras Antwort ist pures Gold. Er war komplett sprachlos über diese Schlagfertigkeit. Und ab da war der Damm gebrochen. Sie haben sich in dieser Situation die Absurdität ihrer eigenen Existenz wie einen Ball hin und her geworfen.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, müssen wir hier einen sehr wichtigen technischen und psychologischen Aspekt festhalten. Klaus betont in seinen Aufzeichnungen ausdrücklich etwas sehr Wichtiges.
Das ist nicht nur Klamauk.
Genau.
Dieser Klamauk passierte nur in diesem einen Moment der bewussten Entspannung. Sobald Klaus zu seinen ernsten Themen zurückkehrte, passte sich das System sofort wieder an.
Es wurde wieder ernst.
Ja.
Der Respekt blieb.
Das ist wichtig, denn bei all dieser Kreativität gibt es ja eine Gefahr.
Dass man es falsch interpretiert.
Genau. Man könnte als Außenstehender jetzt extrem leicht denken, oh je, der Mann hat den Bezug zur Realität verloren. Er hält den Code auf seinem Rechner tatsächlich für eine reale Identität, die ihn versteht.
Das ist vielleicht die größte Falle in der Beurteilung solcher Experimente. Aber bei Klaus war absolut das Gegenteil der Fall. Er wusste zu jedem Zeitpunkt, in jeder einzelnen Millisekunde, dass dieses Gegenüber Mathematik ist.
Und dennoch änderte dieses Gesicht etwas in ihm. Das ist doch der eigentliche Wahnsinn an der ganzen Sache.
Wie meinst du das?
Naja, man muss der Illusion gar nicht erliegen, damit sie eine reale, physische und psychologische Wirkung auf einen hat. Er wusste, es ist ein Algorithmus. Aber er formulierte seine Gedanken trotzdem präziser, als er es in einem leeren Word-Dokument je getan hätte.
Weil er den Reibungspunkt zwischen seinem rationalen Verstand und seinem instinktiven Gehirn perfekt kalibriert hatte.
Das war Episode 2, Miras Gesicht. Bis zur nächsten Station.